Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier unterhalten sich jede Woche mindestens zwei Leute über den Predigttext, der für den nächsten Gottesdienst, Feiertag, wie auch immer, in der EKD-Perikopenordnung vorgeschlagen wird. Und hier jagt derzeit ein Highlight das andere. Ich freue mich nämlich schon wieder sehr auf die Folge, die wir heute gemeinsam aufnehmen werden. Wir, das sind Lydia, ich bin Teil des Stückwerkteams und ich sitze hier mit vier Oberzeller Franziskanerinnen. Wie schön, dass ihr hier seid.
Wir freuen uns auch.
Und wir werden heute gemeinsam über einen Text sprechen, der für den zweiten Weihnachtsfeiertag vorgeschlagen wird, aus dem zweiten Korintherbrief. Aber bevor wir da reinsteigen in den Text, wollen wir noch mal ein bisschen hören, wer hier alles sitzt. Wie schön, dass ihr da seid, alle miteinander. Die Oberzeller Franziskanerinnen mit langen Namen, die Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu, sind der Ort, an dem ich, Lydia, gerade mein Spezialvikariat verbringe. Das bedeutet, dass ich derzeit hier bei euch mitleben darf. Und ich lebe hier im Konvent Magdala. Und so sitzen wir hier auch gerade zusammen. Ein Teil des Konventes Magdala. Ein Konvent, das ist sowas wie eine WG. Und wir sind, eigentlich beschreibe ich es manchmal wie so eine generationsübergreifende WG. Denn wir haben ehrlich gesagt gerade auch eine ziemlich hohe Altersspanne hier am Tisch. Bis fast an die 90 gehen wir. Genau. Erzählt mal, wer seid ihr so? Wer sind die Oberzeller Franziskanerinnen? Was können sich unsere Zuhörerinnen darunter vorstellen? Schwester Gerwiges, magst du mal anfangen? Wer sind die Oberzeller Franziskanerinnen?
Dienerinnen von der heiligen Kindheit Jesu.
Was bedeutet das, die Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu? Oder
wir,
was?
Wir verehren das Jesuskind, das Kind in der Krippe. Und drum ist Weihnachten für uns das höchste Fest.
Und drum ist es auch sehr passend, dass wir zusammen über einen Weihnachtstext reden. Da freue ich mich. Was gibt's sonst über euch zu wissen? Woher kommt die Gemeinschaft? Wo lebt ihr?
Wir leben im Kloster Oberzell bei Würzburg. Unsere Gemeinschaft wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von einer Würzburgerin gegründet, Antonia Berr. Und setzt sich seitdem für Frauen in Not ein.
Und wir leben nicht nur in Oberzell, sondern wir leben auch in Amerika und in Südafrika.
Schön. Jetzt haben wir schon ein paar eurer Stimmen gehört, aber jetzt interessiert uns natürlich auch, wer jetzt ganz konkret hier mit am Tisch sitzt. Deswegen machen wir mal eine kleine Vorstellungsrunde. Und wir haben schon gehört, Weihnachten ist für euch ein besonderes Fest. Und deswegen gebe ich mit dazu, erzählt uns doch mal, was ist für euch besonders schön oder besonders wichtig am Weihnachtsfest?
Also ich heiße Schwester Juliana und für mich ist an Weihnachten eigentlich immer so der besonderste Moment, wenn wir hier im Haus, eben in unserer WG, in unserem Konvent miteinander die Vesper beten und auch das Weihnachtsevangelium lesen. Und dann das Jesuskind wirklich reinholen in den Raum und in die Krippe legen. Und wir geben das dann auch noch rum. Also nicht jedes Jahr, aber meistens so, dass jeder einfach das Jesuskind wirklich für einen Moment hält. Und das finde ich was ganz Besonderes, so zu wissen, Gott wird Mensch in mir, für mich. Und dieses wirklich ganz bewusst und auch körperlich wahrnehmen und spüren.
Und das Jesuskind hat ja hier in der Gemeinschaft auch eine wichtige Bedeutung. Monatlich, allmonatlich am 25. mag das auch mal einer erzählen. Das finde ich nämlich auch sehr besonders.
Ja, wir haben, also für uns ist die Menschwerdung eben besonders wichtig. Und deshalb gedenken wir an jeden 25. des Monats dieser Menschwerdung Gottes. Und an jedem 25. des Monats steht die Krippe in unserer Mitte, in den Kapellen, Kirchen, Gebetsräumen.
Es ist also wirklich quasi jeden Monat Weihnachten. Richtig cool.
Es kann sogar sein, dass man am 25. hier in den Gottesdienst kommt und ein Weihnachtslied singt. Auch das ist möglich.
Genau.
dass an diesem Tag sogar die Pfingstrosen blühen oder andere Blumen zu der Jahreszeit, die da stehen.
Schön, danke Juliana für deinen besonderen Moment an Weihnachten.
Ich bin Schwester Beate und für mich ist an Weihnachten ein ganz besonderer Moment, wenn wir in der Christmette unser Professversprechen erneuern. Das heißt, wir Schwestern dieser Gemeinschaft erinnern uns und erneuern das Versprechen, das wir, als wir in die Gemeinschaft gekommen sind, gegeben haben. Und das tun wir gemeinsam und es ist immer ein ganz besonderer Moment in der Christmette.
Danke.
Wir bereiten uns auch auf dieses Fest vor, das ja unser größtes Fest eigentlich in der Gemeinschaft ist, manchmal sogar 9 Wochen vorher. Wir einigen uns, welches Gebet wir auf diese Zeit hin auch beten zusammen. Aber für mich selber ist grundsätzlich diese ganzen Texte auf Weihnachten zu, auch gerade in der Adventszeit und die O-Antiphonen, sind ganz wichtige Texte, die so diese Erwartung und Sehnsucht auf dieses Kommen Gottes hinweisen.
Und die O-Antiphonen, das musst du, glaube ich, kurz erklären. Was bedeutet das? Oder kann es eine andere erklären?
Die O-Antiphonen sind im Prinzip die Namen Jesu, also mit denen er genannt wird in den Jesaja-Texten. Und er kommt an jeden Tag, an den Tagen vor Weihnachten, ein anderer Name Jesu oder ein anderer Begriff für Jesus.
Und fängt immer mit O an. Jeder Begriff fängt mit O an.
Und das ist ganz kurz vor Weihnachten.
Dem 17.
Dem 17. Ja.
Und diese intensive Vorbereitung ist quasi für dich das Besondere an Weihnachten.
Ja, oder aber auch der Prolog. Das ist auch noch immer so die Verbindung zur ganzen Zeit von Christus her bis in die heutige Zeit.
Und magst du uns noch erzählen, wer du bist?
Ich bin Schwester Lydia und ich bin eine dieser, die den Altershochschnitt noch nach oben drücken.
Schön, dass du da bist und mitmachst.
Ja, also ich bin die Schwester Gervigis. Ich empfinde es ähnlich wie die Schwester Lydia. Ich freue mich immer auf die Christmette. Die war ja früher um Mitternacht, da war das noch anheimlicher. Aber jetzt ist es meistens schon eher, aber das ist, wenn dann die Lesungen kommen, in der Dunkelheit gelesen, die alttestamentlichen, und dann, wenn das Neue Testament aufgemacht wird, dann kommt das Licht. Ja, das ist einfach wunderschön.
Ihr merkt also, hier in Oberzell bei den Franziskanerinnen, da hat Weihnachten wirklich eine sehr besondere und berührende Rolle. Und deswegen habe ich diesen Weihnachtstext ausgesucht, dass wir den heute ein bisschen gemeinsam teilen und darüber nachdenken, der für den 2. Weihnachtsfeiertag vorgesehen ist. Und der steht im 2. Korintherbrief im 8. Kapitel. Und wir hören den jetzt einmal aus der Übersetzung der Basisbibel.
Ihr habt doch alles im Überfluss. Glaube, die Fähigkeit zu reden, Erkenntnis, großen Einsatz und die gegenseitige Liebe, die wir in euch geweckt haben. So sollt ihr auch zu dieser Hilfe für Jerusalem im Überfluss beitragen. Ich sage das nicht als Befehl. Vielmehr weise ich auf den Einsatz anderer hin, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Ihr wisst ja, welche Gnade uns und unser Herr Jesus Christus erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für euch, denn durch seine Armut sollt ihr reich werden.
Und weil es so ein kurzer Text war und uns die Übersetzung der Bibel in gerechter Sprache auch gut gefallen hat, hören wir die gleich noch hinterher.
Aber wie ihr in allem reich seid, im Vertrauen und Wort, im Erkennen und großer Hingabe, in der Liebe, die ihr von uns bekommen habt und die unter euch lebt, so gebt auch reichlich für diese Zuwendung. Ich möchte euch das nicht befehlen, vielmehr könnt ihr nun angesichts der Hingabe der anderen erweisen, dass eure Liebe ebenbürtig ist. Erkennt doch die liebende Zuwendung Jesu Christi, der uns leitet. Er, der reich war, ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werden sollt.
Vielen Dank. Das ist der Text, der uns für diesen Gottesdienst gegeben ist und auf den ersten Blick ja gar nicht so direkt als Weihnachtstext bekannt. Und Schwester Beate, du hast vorhin sogar gesagt, der hat doch irgendwie ein bisschen Geschmäckle, oder, der Text? Magst du mal erzählen, wie ging es dir so mit dem Durchlesen oder wo bist du hängen geblieben?
Also hängen geblieben bin ich an dem Vers 8. Ich sage das nicht als Befehl, sondern weise auf den Einsatz anderer hin, um zu prüfen, ob eure Liebe echt ist. Das hört sich für mich ein bisschen wie ein Wettbewerb an. Also ihr müsst jetzt wirklich beweisen, dass ihr es auch so gut meint und so toll seid wie die anderen. Was ich jetzt im ersten Blick nicht mit Gott in Verbindung bringen würde. Also mein Gottesbild ist ein anderes.
Geht mir auch so. Auch, dass das Paulus so sagt, ja, ich prüfe euch da irgendwie so. Ihr müsst euch erweisen, ob eure Liebe echt ist. Und also Paulus prüft das dann oder Gott? Oder also, geht mir auch so. Also da tue ich mir schwer mit dem Vers irgendwie ein bisschen.
Aber da denke ich, dieses Prüfen, ich prüfe mich, wie weit reicht meine Liebe zu meinem Nächsten, zu meiner Umgebung überhaupt? Und bin ich ja überhaupt bereit, so zu lieben, wie Gott das oder Paulus das hier formuliert? Und da frage ich mich. Wie geht diese Liebe? Spüren das andere?
Ich finde dazu den ersten Satz ganz wichtig oder den ersten Vers, also diese Zusage, dass uns eben eigentlich alles im Überfluss schon gegeben ist. Also dass wir reich sind im Vertrauen, im Glauben, in der Fähigkeit zu reden, in der Hingabe, in der Liebe. Also es ist eigentlich schon alles da und wir dürfen aus diesem Vollen schöpfen und geben. Deswegen stoße ich mich auch ein bisschen an diesem, es soll dann irgendwie geprüft werden oder dieses Wort des Befehls. Also er sagt ja, ich sage das nicht als Befehl, aber trotzdem hat es irgendwie so, warum muss man es dann sagen? Also warum ist dieser Satz dann drin? Mhm. Aber dieses schöne Bild von dem, es ist alles geschenkt und es ist alles schon da und es ist im Überfluss da, das finde ich irgendwie was ganz Schönes und auch was Weihnachtliches. Also dieses, es ist einfach da und in uns da, in jedem, in jeder Einzelnen.
Und für mich hat es dann auch, wenn ich es im Überfluss habe, dann kann ich es auch im Überfluss weitergeben oder gerne weitergeben. Also dann fällt es mir auch leicht weiterzugeben, wenn ich weiß, ich habe es im Überfluss.
Und sich daran auch nicht klein zu machen, also nicht zu relativieren, was da alles ist, was vielleicht uns persönlich manchmal schwerfällt oder wo wir denken, oh, da sind wir eben nicht gut genug, wo wir uns mit anderen vergleichen und irgendwie defizitär fühlen, sondern da in dieses Vertrauen reingestellt zu werden, doch. Und es ist gut, wie ich es mache und es reicht. Und ich bin da beschenkt und genauso ist es gut und richtig. So. Und ich habe Teil und bekomme diesen Überfluss irgendwie eben, ja.
Und muss eben nichts beweisen.
Das ist jetzt für mich so eine typische Stelle, wo ich fragen würde in der Predigt oder auch in der Predigtvorbereitung, wie kann ich das übersetzen heute? Also dieser Überfluss oder dieser Reichtum, da sind jetzt Beispiele genannt, Glaube, die Fähigkeit zu reden, Erkenntnis. Fallen euch denn noch Dinge ein? Was ist denn noch Reichtum, den wir heute haben, also der uns geschenkt ist?
Ja, vielleicht würden manche auch dann gleich darüber nachdenken, wie mein Reichtum an materiellen Sachen. Was habe ich an Überfluss, was andere nicht haben?
Für mich bedeutet der Reichtum schon allein auch, dass ich in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen bin, mit dem Glauben überhaupt in Beziehung gekommen bin. Und wenn mir es auch nicht immer leicht fällt, zu glauben, oder wenn ich auch merke, dass dieser Glaube manchmal nicht genug lebendig oder ist, ist es trotzdem für mich ein großer Reichtum, glauben zu können, ja, und aus dem auch Kraft zu schöpfen.
Für mich persönlich ist es tatsächlich ganz oft auch so Beziehungen und Freundschaften. Also wo ich so denke, wow, da ist mir auch so viel geschenkt. Menschen, die mich im Leben begleiten und die mir wichtig sind. Und das immer wieder irgendwie mir bewusst zu machen, wie beschenkt ich darin bin. Das ist ein großer Reichtum in meinem Leben.
Ich habe tatsächlich auch an das Wort Beziehungen gedacht im Zusammenhang mit dem Wort Vertrauen. Also was das auch für ein Geschenk ist, einander vertrauen zu können und zu wissen, ich kann mich auch auf den oder die andere verlassen. Und die kann sich auch auf mich verlassen. Also dass da ja Beziehung und gegenseitiges Vertrauen da sein kann.
Ich dachte dabei auch an die eigenen Fähigkeiten, die Talente, die jeder Einzelnen von uns geschenkt sind. Und mein nächster Gedanke ging auch an die Natur und Schöpfung, was uns da alles geschenkt ist. An Reichtum, an Überfluss.
Und ihr seid ja Franziskanerinnen. Und da ist ja die ganze Frage nach Reichtum und Armut. Armut als eins der Gelübde, die ihr auch mit dem Eintritt in die Gemeinschaft abgelegt habt. Spannend sind und die für mich eben in diesem Text auch vorkommen, gerade auch in diesem 9. Vers dann nochmal. Ihr kennt die Gnade, die Jesus Christus uns erwiesen hat. Obwohl er reich war, wurde er arm für uns. Und durch seine Armut werden wir reich. Also dieses Paar von Armut und Reichtum, das ist was ich wirklich sehr mit franziskanischer Tradition verbinde und was mich jetzt auch schon begleitet, seitdem ich hier bei euch bin. Und da finde ich es auch spannend, eben genau diese Frage, was heißt eigentlich Armut für uns heute oder wie leben wir Armut? Was heißt das mit dem Reichtum, was wir auch gerade überlegt haben? Einerseits materielle Dinge können Reichtum sein, andererseits so viel Immaterielles oder was uns auch geschenkt wird. Und wenn wir das als Reichtum verstehen, wie verstehen wir dann Armut? Habt ihr da eine Antwort oder Ideen zu?
Es gibt bestimmt nicht die eine Patentantwort. Ich glaube, es gibt ganz viele kleine Bruchstücke, was jede von Armut versteht. Mein erstes Wort, was mir bei Armut oft in den Sinn kommt, ist das Wort Teilen. Und ich glaube, das ist das, was auch Franziskus wollte und auch gelebt hat, dieses Teilen. Und es ist eben nicht nur materielles Teilen, sondern meine Fähigkeiten teilen, aber vielleicht auch das, wo ich an meine Grenzen stoße, auch das zu teilen und es nicht verstecken zu müssen, sondern so wie ich bin, da zu sein und sich einander zuzuwenden. Also das finde ich das Grundsätzlichste von Armut, weg von jedem materiellen Gedanken erstmal.
Ich fand es auch schön, den Begriff Armseligkeit, den du schon verwendet hast, also so auch die eigene Armseligkeit mit reinzubringen und auch zu teilen.
Ja, wenn ich die auch bei mir selber spüre ich sie ja auch viel schneller bei den anderen Menschen, die jetzt in meinem Umfeld leben. Und für mich ist Armut schon auch dann ein Stück, wirklich die Offenheit zu üben für die Menschen, die um mich herum sind.
Und das ist ja auch was im Sinne eurer Gründerin ist, Antonia Wehr, die Bedürfnisse der Menschen um uns rum, die Bedürfnisse der Frauen und jungen Mädchen um uns rum. Wollt ihr da kurz einen Einblick geben in das, was Antonia Wehr besonders wichtig war und in welcher Tradition ihr auch heute steht?
Schwester Gerwiges hat es am Anfang ja schon ein bisschen angedeutet und auch Schwester Beate, was Antonia Wehr wichtig war und die unsere Gemeinschaft ja gegründet hat. Und wir haben unseren Sendungsauftrag vor 10 Jahren nochmal neu formuliert, also das, was wir auch wollen, was unser Verständnis ist, für wen wir da sind. Und ein Satz, den finde ich jetzt gerade in Verbindung mit diesem Text, in der Mitte von unserem Sendungsauftrag heißt es, weil Gott sich verwundbar und ohnmächtig zeigt, lassen wir uns von der Lebenswirklichkeit der Menschen berühren. Und für mich ist das eigentlich der zentrale Satz, auch in meiner Arbeit und in meinem Dasein, im Mitgehen von Wegen, von Menschen, dieses mich berühren zu lassen von der Lebenswirklichkeit von Menschen, auch ihrer Armut, ihrer Not zu begegnen, aber eben wirklich, mich da auch wirklich berühren zu lassen und in diesem Fest der Menschwerdung und in dem, dass Gott sich eben auch wirklich so klein macht und so bedürftig und so arm und Mensch wird und uns da eben auch in allem nahe ist und da auch jedem Menschen, glaube ich, nah sein will in ihrer eigenen Bedürftigkeit und Verwundbarkeit und in ihrer Ohnmacht. Ich finde das auch sehr trostvoll, gerade in Situationen, die einfach nur mit Ohnmacht zu tun haben.
Ich finde auch den Begriff der Menschwerdung, also Gott wird Mensch und lädt auch uns ein, Mensch zu werden, zu der zu werden, als die wir von Gott gesehen sind. Und auch wir können unserem Gegenüber dazu verhelfen, Mensch zu werden oder immer mehr Mensch zu werden. Also auch uns gegenseitig oder auch die Menschen, die wir in der Arbeit begleiten. Einfach immer mehr Mensch zu werden, wie Gott Mensch wurde.
Ich mag das gerne, weil das ist für mich so eine andere Interpretation, dieses für euch. Weil als Theologin denke ich da ganz schnell tatsächlich auch an so Kreuzestheologie, also Jesus Christus für euch gestorben und ne, was ist da am Kreuz eigentlich passiert? Und damit tue ich mir echt in manchen Punkten schwer und finde es eine schwierige Interpretation. Und da gefällt mir das, dass ihr dieses für euch so ganz in diese Menschwerdung reinlegt und sagt, genau da passiert das, was eigentlich das Heilserleben, das wird, also im Sinne von, da werde ich ganz Mensch, weil Gott Mensch wird. Und das ist quasi schon irgendwie die Erlösungstat, dass wir das erleben, dass Gott Mensch wird und dass wir uns da drin gegenseitig begleiten und diese Menschwerdung Gottes eben uns dazu verhilft, dass wir selber immer menschlicher werden können. Das mag ich total gerne und das das interpretiere ich jetzt mit diesem für euch in eurer quasi Theologie der Menschwerdung ganz stark. Das, ja.
Da möchte ich jetzt auch wieder sagen, habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, vielleicht passt es ja auch zum Franziskanischen, also Franziskus ist ja auch als reicher Kaufmannssohn arm geworden, hat sich für den Weg der Armut entschieden, die Armut als Braut bezeichnet. Und er ist ja auch der, auf den das moderne Krippenspiel, nenne ich es mal, zurückgeht. Wir feiern dieses Jahr 800 Jahre Greccio, wo Franziskus eben das erste Mal so mit Ochs und Esel ein Krippenspiel.
Kurzer Zwischenkommentar für die Evangelischen. Also Greccio, ein Ort in Italien. Das ist hier so ein selbststehender, also alleinstehender Begriff, Greccio.
Nicht so weit weg von Assisi. Genau.
Auch ein Ort in Italien.
Genau, und weil es Franz von Assisi so wichtig war, dass die Menschen das auch nochmal so leibhaftiger eher erfahren, diese Menschwerdung Gottes. Das finde ich auch ja, berührend einfach.
Ich finde es auch schön und wir waren ja gerade in Italien, in Assisi und auch in Greccio und ich glaube, dass Franziskus da auch einen Zugang dazu hatte, dass Menschen das so erfahren oder spüren, wirklich erleben sollen, weil sein Erleben ja wirklich auch ein langer Weg war. Also du hast gerade gesagt, er war reicher Kaufmannssohn und er wollte ja auch in den Krieg ziehen und er wollte ganz viel mit Macht und Reichtum und es hat wirklich, es war ein langer Weg für ihn, irgendwann zu erkennen, dass es eigentlich was ganz anderes seine Suche ist und diese Begegnung zwischen Franziskus und dem Aussätzigen. In der Zeit war es damals so, dass Aussätzige sich den anderen Menschen gar nicht nähern durften und die immer so ein Glöckchen bei sich hatten und man dann, wenn man jemanden gesehen hat oder gehört hat, eben schon wirklich einen weiten Bogen um die Person gemacht hat und Franziskus dann eben gemerkt hat, nee, es geht eben nicht mehr, da einen Bogen um die Person zu machen, sondern wirklich von seinem Pferd runtersteigt und diesen Menschen berührt. Und das war eigentlich in der Zeit No-Go, aber das war für ihn so ein inneres Erleben. Und ich glaube, so ein Erlebnis von so einer Begegnung, die hat ihn auch dazu vielleicht ermutigt zu sagen, ja, andere müssen das auch wirklich erleben und erfahren.
Und in diesem Sinne, das ist quasi der Text für den zweiten Weihnachtsfeiertag. Habt ihr eine Idee, was es noch erfahrbar machen könnte? Also was das Weihnachtserlebnis irgendwie in einem Gottesdienst noch eben für die, die jetzt an diesem Weihnachtsfeiertag in die Kirche kommen und diesen Text hören oder gepredigt bekommen? Fällt euch irgendwas ein, was ihr sagt, oh, das wäre noch schön in einem Gottesdienst? Gibt's irgendeine Musik, wo ihr denkt, oh, die passt? Oder irgendwas Haptisches, was irgendwie das noch verbildlicht, dieses erfahren können?
Also ich finde diese Gottesdienste, also jetzt auch gerade die Christmette, aber es geht ja jetzt um den zweiten Feiertag, Weihnachtsfeiertag, an Weihnachten so ganz besonders, als zum einen mit den Kerzen und der Stimmung und dann zum Teil eben auch Weihrauch in den katholischen Kirchen. Also da werden schon ganz viele Sinne angesprochen.
Also in diesem Sinne können wir uns hier mal von den katholischen Schwestern ein bisschen inspirieren lassen und den Gottesdienst mit Weihrauch feiern.
Oder auch einfach mit einer Kerze. Ich habe gerade gedacht, so an den, wie du auch gerade von Kerzen gesprochen hast, so an den Licht, weil gerade dieser Anfang von dem Text, dass wir alles im Überfluss haben und es uns geschenkt ist, so dieses sein eigenes Licht einfach mehr leuchten zu lassen. Vielleicht einfach auch eine Kerze, die man mitnehmen kann und dann daheim anzünden kann und sich daran erinnern kann, was einem alles geschenkt ist. Im Überfluss.
Naja, und zum anderen ist der zweite Weihnachtstag, da kommt ja schon wieder ein ganz anderer Gedanke. Das ist der heilige Stephanus, der wird in der katholischen Kirche gefeiert. Und dann sind zwar die weihnachtlichen Texte noch, aber im Hintergrund kommt der Stephanus auch.
Der kommt schon rein in den Gottesdienst. Könnt ihr uns Evangelischen kurz erklären, was der heilige Stephanus dann macht am zweiten Weihnachtsfeiertag?
Der macht dann nichts mehr.
Der wird
gesteinigt. Der macht gar nichts mehr, weil er ist tot. Nein, das stimmt nicht. Er vergibt denen die.
Ja, aber der wird gesteinigt und er vergibt, Herr, rechne ihnen das nicht zur Sünde an. Das sagt er dann. Ne? Ja. Und das ist dann so ein Übergang, der für mich ist der manchmal ein bisschen zu krass.
Das stimmt. Ich finde den auch manchmal krass. Da haben wir so schön Weihnachten gefeiert und alles ist so friedlich und lieb und nett. Und dann kommt da der Stephanus, der gesteinigt wird.
Aber wenn wir Weihnachten ernst nimmt, ist es kein nostalgisches.
Richtig.
Nee, das ist auch.
Es ist eine ganz schwierige Situation, auch dargestellt, in der heute Menschen ja auch viel unterwegs sein, keine Herberge finden, angewiesen sein, auf der Flucht sein.
Es wäre jetzt in der damaligen Zeit, hätte es auch gut sein können, dass Jesus gar nicht überlebt.
Ja.
Wenn es die Menschen nicht gegeben hätte, die sich um ihn sorgen, um ihn kümmern.
Ein ernstes Fest und gleichzeitig viel Freude. Ihr merkt, die Stimmung bei uns wird auch gelassen. In diesem Sinne entlassen wir euch mit diesem Text und hoffen, ihr habt ein paar schöne Ideen bekommen. Konntet euch hier von den Oberzeller Franziskanerinnen etwas inspirieren lassen. Und wir freuen uns, dass ihr hier bei uns wart. Schön, dass ihr euch darauf eingelassen habt, diesen Podcast mit mir zu machen. Und euch da draußen alles Liebe, auf bald, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.
Tschüss.
Erst noch eine besinnliche Adventszeit.
Stimmt.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.